Keine Zivilisation funktioniert ohne Vorstellung davon, was angemessenes Verhalten ausmacht. In den Umgangsformen schlummert nämlich die Erwartungssicherheit, wie mir begegnet wird. Deshalb mag das etwas altbacken klingen, so nach Benimmratgeber oder Knigge für den Esstisch. Doch die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, prägt Gesellschaften ähnlich stark wie ihre Gesetze oder Institutionen. Respekt, Rücksicht, Verantwortung und auch mal die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung sind keine bloßen Höflichkeiten, sie sind die Voraussetzung dafür, dass Zusammenleben gelingen kann. Was aber passiert, wenn einige sich schlicht nicht mehr an zivilisierte Umgangsformen halten? Wenn es ein Trend wird, durch Tabubrüche jegliche Erwartungssicherheit zu erschüttern? Und welche Rolle spielen die sogenannten sozialen Medien dabei, dass es heute so wenig zivilisiert zugeht? Darüber sprechen wir mit Ingrid Brodnik. Die Journalistin und Autorin war Österreichs Digital Champion bei der Europäischen Kommission und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit digitaler Öffentlichkeit, Desinformation und den Veränderungen unserer Kommunikationskultur. Mit ihr gehen wir der Frage nach, welche Umgangsformen eine demokratische Zivilisation eigentlich braucht und wie wir die wieder stärken können. Mein Name ist Naja Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute zum Thema Umgangsformen und der Frage, warum demokratische Kultur immer auch Gesprächskultur ist. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut gerne in die Shownotes. Liebe Ingrid, herzlich willkommen.
Hallo.
Also ich finde bei dir spannend, du bist ja Autorin und Journalistin, hast Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und dich dann aber ganz früh in diese digitalen Welten, also was heißt ganz früh, da waren sie ja schon wichtig, aber bei dir war das von Anfang an so, dass du überlegt hast, ich schaue mir mal an, was im digitalen Raum passiert und wie das vielleicht abweicht oder was sich da anders entwickelt. Was hat dich so fasziniert an dem Digitalen?
Genau, ich bin 1984 geboren. Das heißt, ich bin gerade diese Generation, die als Jugendliche dann mit dem 56K-Modem die ersten Internetversuche machte. Und das war auch eine Zeit von so viel Optimismus und Glaube, dass mit dem Internet so viel besser wird. Und dann bin ich eben in den Journalismus gegangen, habe eigentlich im Politikressort gearbeitet. Und es war eigentlich schon früh erkennbar, dass nicht alles besser wird, nur weil wir jetzt im Internet sind. Und das ist so ein Widerspruch. Ich glaube, der hat mich einfach sehr früh interessiert. Ich habe nämlich auch wirklich so frühe Internetklassiker gelesen, Howard Rheingold, Sherry Turkle, so unterschiedliche Seiten des Internets, und habe mich gefragt, warum tun sich Menschen oft so schwer, sachlich und fair im Internet miteinander zu diskutieren. Und dann habe ich gesehen, es gibt sehr viel Forschung dazu. Also das fand ich dann journalistisch auch toll, dass man nicht bei Null beginnt, sondern dass es eigentlich gute wissenschaftliche Arbeiten gibt, die erklären, warum Debatten eskalieren.
Ja, da wollen wir ja heute komplett einsteigen, weil die Umgangsformen sind ja das, was uns so ein bisschen beschäftigt und wie die so etwas schwieriger werden. Ich fand das bei dir eben interessant, also wie stark du dich einmischt in diese Vermittlung, ne? Also dieses Aufklärende, weil ich glaube, gerade in den Umgangsformen ist ja auch so ein Potenzial, weil wir bei uns selbst anfangen können. Und diese psychologischen Erkenntnisse, die wir gleich ausrollen, sind ja wahnsinnig faszinierend, weil wir über uns selbst auch viel lernen. Ich wollte aber noch mal einmal kurz vorher darauf einsteigen, dass du Digital Champion gewesen bist von Österreich in der EU von 2017 bis 2022 und damit eben eine unabhängige Expertin eigentlich gewesen bist, die mit der Europäischen Kommission gesprochen hat und dann natürlich aber eben auch diesen Auftrag in Österreich, also deinem Heimatland in dem Fall, zu vermitteln. Das heißt, das Bewusstsein war ja da, wie stark sich Gesellschaften tatsächlich auch verändern durch diese Digitalisierung. Aber 2022 ist das Projekt eingestellt worden, genau in dem Moment, wo es uns richtig um die Ohren fliegt. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz ein bisschen was berichten. Gerne. Einfach über diese Arbeit.
Also ich fand auch, ich bin eigentlich Journalistin, dass es zu meiner Arbeit passt, weil ich verstehe Journalismus eigentlich so, dass Journalismus eine Übersetzerfunktion hat. Mhm. Nämlich im Sinne von, da draußen gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse, Probleme. Und der Journalismus, die Journalistin, der Journalist sollte immer dorthin gehen, wo man einfach Aufklärung bieten kann. Und darum sehe ich das sehr breit. Ich halte auch viele Vorträge und Workshops. Also das ist gar nicht klassischer Journalismus, wie es Leute verstehen, sondern ich mache da eigentlich sehr viel Zusätzliches. Und zu diesem Programm, Das hat die Digitalkommissarin Nelly Kroes sehr früh gestartet, weil sie gesagt hat, wir müssen die Digitalisierung auch in die Länder reintragen und es soll überall so Best-Practice-Beispiele geben. Und ich bin dann von Österreich ernannt worden und das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel uns in Brüssel oder anderswo getroffen und viele, also jedes Mitgliedsland konnte einen Digital Champion oder eine Digital Champion ernennen. Und wir haben dann einfach auch so ausgetauscht, was machen die Digital Champions. Ich erinnere mich, ich glaube, in Portugal ging es sehr stark um Menschen, die schon lange nicht mehr im Berufsleben stehen, Coden beibringen. Also da ging es um Arbeitsmarktfragen. In Finnland, glaube ich, war es eine Kinderbuchautorin, die sehr viel zur Digitalisierung macht. Also es war sehr breit. Und das fand ich eine total tolle und spannende Runde. Und die Idee war auch, dass es Leute sein sollen, die in ihrem eigenen Land so das Wissen über die Digitalisierung vorantreiben. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es liegt daran, jeder Kommissar, jede Kommissarin will halt so eigene Steckenpferde. Und dann war Nelly Kroes schon lange nicht mehr Kommissarin. Es ist sogar noch weitergetragen worden von anderen. Aber irgendwann ist es dann eingeschlafen. Und ich glaube, in der Politik ist es oft so, dass wenn dann neue Leute zum Zug kommen, dann machen die lieber ein eigenes Projekt, wo sie sagen können, wir starten jetzt Initiative XYZ. Also ich glaube, dass die Digitalkompetenz schon noch immer ein Schwerpunkt ist, aber leider eben nicht mehr im Rahmen der Digital Champions. Das war eigentlich eine sehr charmante Initiative.
Ja, vor allem, weil es ja auch zeigt, dass eben die Rückbindung zwischen Gesellschaft und deren Erfahrung zu dem politischen Raum, die versuchen dann ja auch Regeln zu finden, die tatsächlich diese Entwicklung in eine günstigere Richtung bringen könnten, als das, was wir jetzt zum Teil beobachten. Und dieses Beobachten, wie es kippt, ich habe mir nochmal angeschaut, 2016 warst du auf der Republika, das ist ja auch eine große Konferenz oder fast Messe inzwischen, die sich der digitalen Gesellschaft verschrieben hat. Ich finde auch da, es ist wichtig, es ist nicht nur die Digitalisierung wie so ein abstraktes technologisches Ding, sondern eben, dass im Fokus steht, was macht das mit uns, also mit unserem Zusammenleben, aber auch mit der menschlichen Ausdrucksform. Und da hast du eben tatsächlich noch von etwas Neuem in der digitalen Debatte gesprochen, mit dem Ausmaß an Falschmeldungen und Lügengeschichten. Das heißt, es hat ja auch rasant zugenommen. Und wie bist du darüber gestolpert und was würdest du sagen, ist wichtig für uns zu verstehen an dieser historischen Entwicklung?
Ich bin eigentlich darüber gestolpert. Ich glaube, so ab 2010 schon ist die Debatte zunehmend losgegangen, warum gibt es online so viel Krach? Mhm. Warum wird oft in den Foren von Zeitungen und dann auch auf Social Media so brutal agiert? Und rückblickend betrachtet, wenn man sich manche Aufregervorfälle ansieht, können die mit den heutigen Vorfällen gar nicht mithalten, weil die Userzahlen noch immer geringer waren. Mhm. Weil wir dann damals Shitstorms teilweise in einem nicht so großen Ausmaß hatten wie heute, wo einfach noch viel mehr Menschen online sind, wo sich das nochmal verbreitet hat. Aber was mich fasziniert hat, ist dieser Widerspruch eben, dass es am Anfang diese Utopie gab. Mhm. In der digitalen Debatte setzt sich das bessere Argument durch. Zum Beispiel Howard Rheingold, ich habe ihn schon erwähnt, war so ein Sozialforscher, ein wichtiger Typ in der Frühphase, der auch Bücher geschrieben hat über das Internet und wie uns das Internet zusammenbringen wird. Und er hat so sinngemäß gesagt, weil ich im Internet mein Gegenüber nicht sehen kann, ob es eine Frau ist, wie alt die Person ist, welche Herkunft die Person hat, quasi bin ich dann nicht so von Stereotypen geleitet und das bessere Argument wird sich durchsetzen. Und das ist halt eine grobe Fehlannahme, weil Menschen legen nicht ihre Stereotype ab, bloß weil sie nicht immer erkennen können, wer das Gegenüber ist. Außerdem erkennt man es ja oft oder man hat Vermutungen. Und das andere ist, vielleicht ganz kurz, wenn ich zu dem Satz noch was sagen kann, auch diese Idee, weil man das Gegenüber im Internet nicht sieht, werden wir sachlicher, ist ja zum Beispiel als Frau betrachtet ganz problematisch, weil ich möchte nicht als Frau respektvoll behandelt werden, weil mein Gegenüber nicht checkt, dass ich eine Frau bin. Gleichstellung bedeutet nicht, dass für das Gegenüber nicht mehr erkennbar ist, wer eine Frau ist, wer eine Person of Color ist, wer quasi eine Behinderung hat, sondern bedeutet, dass das einfach 1:1 gleich gesehen wird. Und ich finde, die Republika zum Beispiel ist ein Ort von netzaffinen Menschen, die aber keine Verkaufsmesse abhalten, wo es darum geht, welche Software kaufen wir am Ende, sondern eher, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und ich muss da sagen, ich war da immer sehr stark vom amerikanischen Journalismus geprägt, die auch schon sehr früh diese Frage gestellt haben, was hat denn das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft? Und ich glaube, drum 2016, ich kann mich erinnern, ich habe wirklich schon sehr früh auch Plattformgeschichten geschrieben, vor 2016, auch wirklich sehr früh, über die Frage, welche Rolle hat Facebook, dann welche Rolle hat Twitter etc. Und das waren Diskussionen, die gab es anfangs nicht. Jetzt sind wir das alle gewohnt. Aber selbst 2015, 2016 war es relativ neu. Und nur ein Beispiel, wie neu das war. Wir haben ja 2016 alle miterlebt. Da gab es den US-Wahlkampf, wo Donald Trump am Ende gewann. Ja. Und wo auch sehr viele Falschmeldungen aufgefallen sind, die Donald Trump genutzt haben, die seine Kontrahentin Hillary Clinton diskreditiert und ihn heroisiert haben. Und Facebook war einer der Orte, wo Leute mit solchen Geschichten in Kontakt kamen. Und am Anfang hat es Mark Zuckerberg als, ich glaube, er hat sogar, ist das crazy, aber auf jeden Fall als fragwürdige Idee bezeichnet, dass seine Plattform damit eine Rolle spielte, dass Falschmeldungen hier einen Effekt hatten. Ist übrigens in der Wissenschaft nach wie vor ein heißes Thema. Aber worauf ich hinaus will, ist, da mussten wir mal ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, dass wir jetzt gesellschaftlich dastehen, wo wir sind, nämlich da, dass viele Leute sagen, ja, das ist ein Problem oder ja, das ist mir auch schon aufgefallen, eine Schieflage der Macht der Plattformen.
Aber das mit dem wissenschaftlich oder heiß debattiert, im Prinzip gibt es ja schon klare Erkenntnisse darüber und auch sehr viel Nachweise. Und jetzt, wo du gerade Zuckerberg erwähnt hattest, auch Meta ist ja jetzt zum ersten Mal in Kalifornien dafür verklagt worden, dass die Algorithmen, die auch auf Kinder abzielen, eben Sucht hervorrufen sollen. Also sehr bewusst, oder die Facebook Papers hatten wir ja auch vor ein paar Jahren, dass so sehr klar Wissen in dem Konzern gebunkert. Das erinnert mich so ein bisschen an Exxon, ne? Die ganzen Klimainformationen für sich gebunkert haben und wussten, oh, mein Geschäftsmodell gerät richtig unter Druck, wenn das bekannt wird. Also schieben wir das mal in eine Schublade und diejenigen, die davon sprechen, werden auch von uns unter Druck gesetzt. Und jetzt gab es ja zum ersten Mal Verurteilungen, und zwar in gleich zwei Gerichten hintereinander in den USA, zu sagen, nee, das Design ist nachweislich überhaupt nicht neutral. Und das Gleiche gibt es ja in der Europäischen Union für das X. Also ich bin damals bei Twitter noch 2017 eingestiegen, weiß ich noch, und habe X verlassen, weil es ja überhaupt gar nichts mehr mit einer Plattform, sondern es war ein Instrument. Also es war nicht mehr, wo Leute sich begegnen, sondern wo Elon Musk kuratiert, was passiert. Warum glaubst du, fällt es uns so schwer, dieses Strukturelle auszulegen? Oder wo sagst du, wenn du sagst, es ist noch umstritten in der Wissenschaft, wo ist es denn noch umstritten? Also
bleiben wir gerade bei diesem Beispiel der Jugendlichen. Ja. Das illustriert das recht gut. In der Wissenschaft ist es ja das eine, eine Häufung festzustellen und das andere, dass ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sagt, X führt zu Y. Kausalität und Korrelation muss nicht das Gleiche sein. Da sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu Recht super vorsichtig. Und es gibt folgende Beobachtung. Sehr viele Untersuchungen sehen Korrelationen, vor allem eine sehr starke Social-Media-Nutzung. Bei Jugendlichen ist mehrfach aufgefallen, dass sie depressive Zustände, dass sie Probleme mit dem Körperbild, dass sehr viele auch Mental Health Issues hier auffallen. Also es eine Korrelation gibt bis hin zu suizidalen Gedanken. Dann stellt sich oft die Frage Korrelation, Kausalität, weil zum Beispiel sich die Frage stellt, Jugendliche, die ohnehin Probleme hätten, sind das die erste Zielgruppe, die dann Social Media viel stärker nutzen, auch weil sie dann zum Beispiel sich ganz darin verlieren? Zweite Frage, oder gibt es dann sogar noch so Zusammenspiele, dass das quasi verstärkt wird, gerade in dieser Zielgruppe? Und da gibt es Unsicherheiten. Also diese Kausalität ist das große Thema. Aber es gibt ein sehr tolles Fachpapier in Deutschland von der Akademie der Wissenschaften der Deutschen, nämlich die haben das als Vorsorgeprinzip bezeichnet, dass auch wenn diese Unsicherheiten hier noch existieren, wäre das ziemlich gefährlich, mal einfach in Kauf zu nehmen, dass ganze Generationen von Jugendlichen potenziell massive psychische Zusatzbelastungen erleben. Und wir sagen, wir warten jetzt einmal 15 Jahre, bis die Wissenschaft klarer ist. Mhm. Und dieser Idee kann ich sehr viel abgewinnen. Also das meine ich mit, ich bin dann immer schon so zurückhaltend, dass ich versuche zu sagen, es gibt wirklich noch offene Fragen. Aber ich bin auch eine Anhängerin des Vorsorgeprinzips, nämlich sowohl auf individueller Ebene, dass wir zum Beispiel Menschen auch irgendwo schützen müssen und selber schützen müssen, aber auch gesellschaftlich, weil abseits dieser Mental Health Issues, zum Beispiel bei jungen Mädchen ist es oft das Problem des Vergleichens, dass sich junge Frauen generell oft stark mit anderen vergleichen und Social Media mir noch mehr Druck macht, weil ich so ein unrealistisches Körperbild, unrealistische Szenen eingeblendet bekomme die ganze Zeit, wie glücklich, wie schön, wie toll das Leben für andere Menschen ist. Und aber auch gesellschaftlich ist die Gefahr eben da, dass wir auch eine Demokratie haben, wo negative Effekte belohnt werden. Und da gibt es auch viele Hinweise. Also ich finde, es ist nicht alles restlos geklärt, aber es gibt genug Grund, dass wir dieses Vorsorgeprinzip anwenden.
Ich würde das gerne einmal, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auf so einer, wir versuchen hier ja auch Wissenschaft zu vermitteln in diesem Podcast, was du beschreibst mit der Kausalität, das ist ja bei Großgruppen ganz häufig nicht bei 100% der Partizipanten beispielsweise herzustellen. Und das ist immer wieder diese Suche mit denen, was du schon gesagt hast, Häufigkeitsverdichtungen und Wahrscheinlichkeiten. Und deshalb auch die Klimaforschung arbeitet ja mit diesen Risikoantizipationen, also Vorausschau, und muss dann eben immer einschätzen, wie wahrscheinlich ist es, wie groß ist das Risiko, dass es passiert, aber dann auch die Größenordnung des Risikos. Also ist das dann, kann man das zurückschrauben? Ist das für Einzelne? Ist das gesamtgesellschaftlich? Was ist der Schaden? Und da ist ja dieses Abwägen, ein Ermessensspielraum nie komplett raus. Beim Rauchen haben wir aber auch gesagt, naja, also unter 16 sollte man das wirklich lassen, weil selbst wenn Helmut Schmidt bis zu 103 gepafft hat oder ich weiß nicht genau, wie alt er geworden ist, sehr alt, ist das so quasi ja die Ausnahme von einer Regel. Und da ist es ja immer so relevant zu sagen, wie du sagst, ab wann sollten wir tätig werden? Und das Problem ist ganz häufig bei diesen Veränderungen, dass wir so spät erst handeln, weil eben immer gesagt wird, es gibt doch noch die Ausnahme, die Ausnahme, die Ausnahme. Das ist ein großes Thema in Demokratien. Wann ist die Beweislast ausreichend genug, dass wir sagen, lasst uns das lieber verhindern? Und meistens gelingt uns das erst, wenn uns der Schaden schon auf den Kopf fällt. Und dann sind zum Teil eben die Schäden bis hin zum irreversiblen, sei es jetzt ökologische Veränderung oder eben so etwas trage ich ja im Zweifel mein Leben mit, wenn ich als Kind bestimmte Erfahrungen, Selbstwert, Degradation etc. eben erlebt habe. Also Tristan Harris, der so ein Aussteiger aus dem Silicon Valley ist und auch diesen Podcast The Undivided Attention und Human Centered Entwicklung gemacht hat, spricht ja von Human Degradation als generelle Beobachtung, was er wahrnimmt, was durch die Nutzung, die, vor allem ja auch exzessive Nutzung von Digitaltechnologien mit dem menschlichen Potenzial, individuell wie im Zusammenleben eigentlich passiert. Also zieht da so eine Parallele zu der ökologischen Degradation in der Art und Weise, wie wir dort ebenfalls mit lebendigen Systemen umgehen. Also deshalb ist es ja so wichtig zu versuchen, wie können wir möglichst nüchtern darüber reden? Und das ist ja auch Teil deiner Arbeit, dass das überhaupt nicht vorgesehen ist, sondern auch das darüber reden, was sind die Konsequenzen, schon Teil des Tabuisierens, des Aufladens. Die Meinungsfreiheit, hören wir ja jetzt, würde eben maximal torpediert. Wie gehst du damit um? Also dass du das genau so möglichst sachlich rausbringst, wissend, dass manche Leute eben auch für so Fakten gar nicht mehr so empfänglich sind.
Also wenn ich auch noch auf das eingehen kann mit diesem Ökologievergleich, auch weil deine Frage ja war, warum ist denn noch so viel Unklarheit da? Ich glaube schon auch, weil ein Machtgefälle existiert und weil ökonomische Macht brutal ausgelebt wird. Wir haben das ja sowohl beim Rauchen gehabt, als auch in der Ölindustrie, dass zum Beispiel Thinktanks engagiert worden sind, die dann irgendwelche Behauptungen verbreiten, starkes Lobbying passiert ist. Und das Gleiche oder was Vergleichbares passiert auf Social Media. Erstens ist das Lobbying von Social Media Konzernen enorm, in Brüssel, auf nationaler Ebene etc. Zweitens ist es so, dass viele Daten gar nicht so leicht zugänglich sind, wenn die großen Plattformen das nicht erlauben. Und ich erzähle ganz kurz von einer Studie, darf, die für mich so zeigt, warum das Vorsorgeprinzip auch gesellschaftlich notwendig ist. Nämlich die Frage ist ja, führt Social Media zu einer Spaltung oder treibt es die Spaltung der gesellschaftlich mit an? Und da gab es neulich eine Auswertung von Tiziano Picardi und Kolleginnen und Kollegen. Die haben im letzten US-Wahlkampf, also 2024, haben sie auf X, vormals Twitter, Leute beobachtet. Und ein Teil der Studienteilnehmenden hat einen anderen Feed gesehen, nämlich feindselige Postings wurden ganz, ganz, ganz unten eingeblendet. Also sie konnten zuerst mit KI, haben sie ausgewertet, welche Postings sind zum Beispiel feindselig, heißen Gewalt gegenüber der anderen Seite und so weiter gut. Und es wurde ganz weit unten quasi versteckt. Ich glaube, es war so, diese Leute haben nur 1% solche Posts gesehen. Mhm. Die anderen, die noch das normale Setting hatten, haben, glaube ich, 10% solche Posts gesehen. Ungefähr, ich bilde mir ein in dieser Größenordnung. Das Wichtige ist, sie haben danach gesehen, die Leute, die weniger feindselige Posts eingeblendet bekamen, hatten weniger ganz kalte Gefühle gegenüber der anderen Seite. Mhm. Das ist so eine Art, wie man Polarisierung misst. Das ist ein wiederkehrendes Tool, wie man Polarisierung misst, dass man die kältesten Gefühle gegenüber dem anderen Lager, der Out-Gruppe, erfasst. Und das ist statistisch gesehen zurückgegangen. Und was wichtig ist, das legt den Schluss nahe, der Feed kann beeinflussen, wie gespalten Menschen sind, wie negativ sie die anderen wahrnehmen. Mhm. Und warum ist das so wichtig? Weil es sein kann, dass die großen Plattformen gar kein großes Interesse haben, andere Feeds zu bauen, weil die Forschenden haben auch gesehen, die Leute, die weniger Feindseliges gesehen haben, die dann weniger gespalten gewirkt haben, die haben aber auch im Schnitt 4,7 Minuten weniger auf der Plattform mhm. verbracht. Also das sind 4,7 Minuten weniger Werbeanzeigen. Das ist das eine. Und das zweite ist, warum ist diese Studie so wichtig? Die Forschenden haben das ohne Erlaubnis von X gemacht, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass viele Untersuchungen nur in Kooperation mit den Plattformen stattfanden. Also das heißt, da wurde schon mal vorab geprüft von der Plattform, erlauben wir das oder erlauben wir das nicht. Und worauf ich hinaus will ist, ich glaube, dass das Potenzial besteht, dass wir entweder in einer sehr dystopischen Zukunft landen oder in einer Zukunft, wo wir in 15 Jahren fragen, warum haben wir nicht früher was gemacht? Mhm. Und ein Teil des, warum haben wir nicht früher was gemacht, ist schon auch, weil Daten zurückgehalten werden. Und nur wenn ich das ansprechen darf, du hast es schon ein bisschen erwähnt, aber es gibt auch diese berühmten Papers, die internen und Dokumente, die Frances Haugen, die Whistleblowerin, nach außen trug. Und in diesen Papers gab es eine Befragung, die Instagram durchführte, wo drinnen stand, sie machen das Körperbild von einem von drei jugendlichen Mädchen schlechter. Also das heißt, in ihren internen Dokumenten liest sich das schon ziemlich derb, zum Teil ziemlich heftig. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen das jetzt langsam oder zunehmend durchblicken, aber bis dann auch politisch große Schritte gesetzt werden, ja, da muss man sehen, wie das weiterläuft.
Ja, ich hatte bei dir aus unterschiedlichen Quellen und Interviews gesehen, also dieses absichtlich Wut auslösen, ne, der kalkulierten Wut als ein Stück weit Strategie, das ist ja so ähnlich wie diese kalten Gefühle oder eben unkontrollierte Gefühle, aber wichtig ist ja, dass du jemand anderes ablehnst in dem Moment und dass es dir leichter gemacht wird. Und diese politische Werbung getestet mit dem Effekt, dass eben wütend machende Inserate mehr als doppelt so viele Zugriffe eben bekommen haben als neutrale Botschaften. Und jemand, der eher so ein bisschen spielerisch mit Wut auslösen umgeht, gesagt hat, ja, wenn ich die Leute damit nerve, dass ich, also ist eher Influencer, Dinge mache, wo ich weiß, dass sie sich drüber aufregen, verfünffacht sich zum Teil oder werden die fünfmal so häufig eben angeguckt, die Posts wie andere. Das heißt, der Effekt ist ja rasant. Das heißt, wenn ich marketingorientiert bin, du kennst dich ja mit dem Bereich auch aus, dann überwiegt das ja zum Teil. Und das haben wir ja auch in den Diskussionen bei ChatGPT und anderen, dieses sehr anschleimende Gerede von den KI-Agenten, dass eigentlich ja die Erkenntnis darüber steigt, was das psychologisch eben macht, bis hin zu einem Vertrauensverhältnis, was dann eben Empfehlungen der Maschine bis hin zu Suizid, das sind ja auch die ersten Klagen darin, begleitet werden von einem vermeintlichen Freund, der als Agent daherkommt, und dass ChatGPT das auch durchaus intern diskutiert als problematisch, aber dann die Profitorientierung, das tatsächlich wieder ad acta wirft. Also gibt es ja auch spannende interne Debatten darüber, wann darf ich ein Design, und das ist, glaube ich, so wichtig auch rauszustellen, es ist im Design der Algorithmen und im Design der Agenten, wie sie mit uns agieren sollen und nicht, was ja gerne dann gesagt wird, ach ja, die die zart Beseiteten halten es nicht mehr aus, wenn es ein bisschen intensiver diskutiert wird. Also das wird ja bis heute aufrechterhalten. Wenn man X verlässt, dann hätte man es halt nicht mehr ausgehalten mit der Meinungspluralität in diesem Land. Aber das Wichtige ist ja zu verstehen, dass das Design dieser Plattform schon total einseitig und auf Agitation eben orientiert ist.
Genau, also da sind jetzt ganz viele wichtige Gedanken drinnen. Das erste würde ich sagen ist, du hast ja gefragt, ich bin da auch recht, glaube ich, recht ruhig, wie ich das vermittle, auch wenn das teilweise sehr aufwühlend ist. Ich finde das einfach wirklich interessant. Und ich finde, man kann über diese Mechanismen auf Social Media sehr viel über Technologie als auch über den Menschen lernen. Mhm. Und zwar, was ist der Mensch? Da gibt es wirklich tolle psychologische Untersuchungen, Konzepte, hat halt Eigenheiten, die evolutionär oft auch erklärbar sind. Zum Beispiel Wut. Jede Emotion, auch Wut, erfüllt eine Funktion. Wut ist zum Beispiel ganz wichtig, um sich zu verteidigen, um Missstände zu bekämpfen. Wenn Frauen nicht wütend geworden wären, dann hätten wir bis heute nicht das Wahlrecht. Das heißt, wer wütend ist, macht eher so ein bisschen die Schotten dicht und geht so in die Aktivität über. Und das ist in vielen Situationen wichtig, aber ich kann es in einem digitalen Ökosystem auch ausnutzen. Weil wütende Menschen sind nicht die komplexest und differenziertest denkenden Menschen. Und in unserem Mediensystem kann ich sehr leicht Wut befördern. Wer Wut fördert, wird Klicks ernten. In sehr vielen Auswertungen ist eben diese starke Korrelation wütend machende Inhalte, Klicks auf Links oder Shares von Inhalten sichtbar. Und das ist ein leichter Trick, um Aufmerksamkeit zu ernten. Zweites Beispiel, nur ganz schnell. Bleiben wir bei dieser Spaltung oder bei dieser Frage, wie Wut über andere geschürt wird. Moralische Empörung ist ein sehr wichtiger Begriff mittlerweile in der Forschung. Moralische Empörung bedeutet, ich kriege etwas über eine andere Person mit, dass sie mich in Wut, Ekel oder Abscheu versetzt. Und häufig werde ich es auch als Normenbruch verstehen. Jemand tut was, das die Person nicht tun sollte. Und das ist, man kann auch evolutionär erklären, dass moralische Empörung total wichtig ist für Gruppen, weil sich Gruppen schützen müssen vor Leuten, die gefährlich sind für die Gruppen. Also auch zum Beispiel so ein bisschen Gerüchteküche erfüllt eine Funktion, weil die Gerüchteküche ist auch ein Schutzmechanismus. Aufpassen, die Person hat einen seltsamen Umgang mit Kindern, aufpassen, wenn du mit dem nach Hause fährst und so weiter. Aber moralische Empörung kann genutzt werden, damit Leute dann sehr ganze Gruppen ablehnen. Und wir sehen auch bei moralischer Empörung eine starke Viralität. Das ist auf Social Media so wichtig, weil auf Social Media sieht man wirklich, wie viele Features so gebaut sind regelrecht, dass sie diese Dinge begünstigen. Zum Beispiel, kennst du vielleicht, auf TikTok gibt es Do It and Stitch. Das war eigentlich lieb gemeint, glaube ich wirklich. Das hat begonnen mit, eine Person singt und die zweite Person singt dazu. Dann ist es ein Duett, das man gemeinsam aufnimmt. Oder Stitch, eine Person macht ein Video und die andere Person macht einen Gag dazu. Mittlerweile wird die Funktion oft genutzt. Ich sehe eine Person, die ich furchtbar ablehne und mache einen Stitch, wo ich davor sichtbar bin und erkläre dann, wie das widerwärtigste, schrecklichste, falscheste überhaupt ist. Und diese Videos sind virale Erfolge häufig. Mhm. Und das nützt unser Gruppenbedürfnis aus, die Warnung vor anderen. Aber die Gefahr ist, dass wir dann einerseits immer nur das Allerschrecklichste aus dem anderen Lager sehen und auch, dass wir einen verzerrten Blick auf die Gesellschaft haben, nämlich, dass wir oft glauben, dass die Gesellschaft gespaltener ist, als wir es denken. Und worauf ich hinaus will, ist, das ist aber ein Feature. Weil Plattformen werden sehen, dass die Nutzungszahlen steigen, wenn sie das machen. Also für die Plattform ist es, würde ich vermuten, ein ökonomischer Vorteil, diese Spaltung, moralische Empörung zu forcieren, weil es auch hier potenziell, das wäre mein Verdacht, die Verweildauer anheben kann. Ja. Und dann das Dritte, wenn du ganz schnell, weil du gesagt hast, ja, und dann gibt's auch diese ganze Idee, ja, wer das nicht aushält, ist halt so ist halt nicht hart genug. Da denke ich mir, nein, wer das nicht aushält, zum Beispiel diese ständige moralische Empörung, der oder die hat vielleicht auch ein sehr gutes, so eine Ruhe in sich, dass die Person merkt, das tut mir jetzt gerade nicht gut. Oder wenn es um Beleidigungen geht, ist auch wichtig, da geht es dann, glaube ich, auch darum, Einerseits, dass Menschen auch sagen dürfen, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, und auch sagen dürfen, das ist nicht okay, dass wir eine Gesellschaft wären, wo diese ständige Verrohung jetzt die Art des Sprechens sein soll.
Hallo, ich bin Paul, Gründer und Initiator von Lemonade & Charity. Angefangen hat unser Projekt vor über 17 Jahren mit einer Limo aus frisch gepressten Limetten und der Überzeugung, dass Wirtschaft auch fair und anders funktionieren kann. Aus einer simplen Idee in der WG-Küche ist heute eine Bewegung geworden. Es gibt uns in über 30 Ländern und es kamen bereits mehr als 13 Millionen Euro für den gemeinnützigen Lemonade & Charity e.V. und damit Sozialprojekte zusammen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und ihr könnt dabei sein. Wir öffnen Lemonade für unsere Community. Als Fairholderin gestaltet ihr die Zukunft mit. Für eine Wirtschaft, die allen dient. Werde jetzt Teilhaberin von Lemonade und Charity. Die Infos findest du auf unserer Website lemon-aid.de.
Also deshalb Thema Umgangsform, also dieser Instinkt, was ist eigentlich eine Umgangsform, in der ich mich würdevoll behandelt? Also das wäre ja der große Nordstern im Grunde genommen, an dem wir uns orientieren können. Und da eben einen klaren Kompass zu haben und sagen, nee, jetzt rutscht es weg, ist ja erstmal gesund. Also sollte ja auch Teil einer Bildung sein. Deshalb ist es ja auch so schwierig, dass alles sofort als moralisierend jetzt deklassiert wird und auch beschimpft wird, wo ich eigentlich nur sage, ich gebe dir ein Feedback darüber, was das bei mir auslöst. Und du hast ja interessanterweise auch gesagt, Empathie hat eine wichtige Rolle eigentlich, um auch so Eskalationsstrategien auch wieder, oder sagen wir es nicht mal Strategien, sondern Eskalationsmomenten wieder auszusteigen. Ist es nicht dann auch Teil einer tatsächlich politischen Strategie, das exzessiv einzusetzen? Also auch wenn man sich überlegt, Zeitlichkeit, wo du das beobachtet hast, wie das stärker wurde, wie das genutzt wurde, mit welchen Gesellschaftsbildern, so jemand Trump 2016 zum ersten Mal, aber heute ja in einem rasanten Tempo mit Hilfe auch der Konzerne, den anderen Medienkonzernen auch, eine Demokratie abschafft. Und da ja diese dauerhafte Aufregung und dauerhafte Entmenschlichung auch von Gegnern und Gegnerinnen zum Programm macht. Also wie können wir auf der einen Seite sagen, wir können uns individuell vielleicht an einem Menschenbild orientieren, wo sagen, nee, unser Kompass passt schon, aber auch nicht naiv sein, weil wir wissen, strukturell ist es eine Strategie. Und da eben zu überlegen, welche Allianzen, ich finde Journalismus, Wissenschaft, aber natürlich, wie du schon sagtest, im Endeffekt müssen es die Spielregeln sein, die uns schützen. Wir können es gar nicht alle individuell leisten. Wo rutscht die Debatte da? Also ich habe gerade das Gefühl, warum ist es nicht mutiger? Also warum, wenn es so viel inzwischen auf der Hand liegt, inklusive ja unfassbar kleptokratischer Beziehungen dort drüben auf der anderen Seite des Atlantiks. Ist das Sorge, ist das Angst? Sind die schon zu groß, die Konzerne? Also vielleicht fangen wir beim Strukturellen an und dann beim Individuellen. Wir brauchen ja trotzdem eine Idee, was können wir machen, ne? Damit wir jetzt nicht sagen, ach, naja, ist eh zu spät, weil das ja auch Teil der Strategie ist.
Ich glaube, beim ganz groß gesehen ist es einerseits so, dass es politische Kräfte gibt, die die Idee von Moral und von Empathie einfach schlecht reden wollen. Also ich glaube, es gibt natürlich schon so eine ganz alte, enorm verkorkste, biedere Moralvorstellung. Ja, ich glaube, das brauchen viele Leute nicht. Aber zu sagen, dass Moral an sich ein Problem wäre, da frage ich mich dann oft, ja, aber wo bist du denn ohne jegliche Moral? Wo landen wir denn da? Oder bis hin zu Elon Musk, der Empathie schlecht redet. Und eine Gesellschaft ohne Empathie, das ist eine schreckliche Gesellschaft. Und wir haben politische Kräfte, die von Plattformen profitieren. Zum Beispiel bei X, bei der letzten Bundestagswahl war das deutlich messbar, die AfD zum Beispiel, weil dort Krawall gefördert wird, weil dort Eskalation gefördert wird. Und ich glaube, das Wichtige ist, was man verstehen muss, unsere Demokratie lebt aber von Konsens. Und Konsens bedeutet, dass es irgendwo eine Grenze gibt, wie weit ich auf die anderen hinhaue, wie heftig ich bin. Mhm. Also ich darf andere Positionen beziehen, aber ich muss einerseits Argumente, die stichhaltig sind, irgendwo gelten lassen. Und andererseits muss ich auch diese Fähigkeit haben, des sich Zusammenraufens. Weil Demokratie funktioniert nur mit der Fähigkeit des sich Zusammenraufens. Und ich glaube, dass der Krawall und die Spaltung, die über Social Media mitbegünstigt wird, dieses demokratische Zusammenraufen das klingt jetzt auch schon hart, weil es ist ja auch nicht angenehm, aber dass es das erschwert. Und da gibt es zwei Dinge, die ideologische Komponente, nämlich jene, die ganz bewusst auf diese Plattformen gehen und sie ausnutzen und merken, hey, das funktioniert super für uns. Und mittlerweile eine ökonomische Komponente, wo Plattformen sich verbünden mit manchen Kräften. Und ich hätte das ehrlich gesagt vor 10 Jahren, ich war schon vor 10 Jahren eine Kritikerin der Plattformen, aber ich hätte es mehr rein als ökonomisches Ding gesehen. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Elon Musk zum Beispiel ist ein deutliches Beispiel, da ist wohl auch Ideologie dahinter.
Peter Thiel ja aber auch, ne?
Genau. Aber zum Beispiel jemand wie Mark Zuckerberg, den finde ich interessant, weil der ist früher überhaupt nicht politisch aufgefallen, ist jetzt aber eine starke Allianz mit MAGA, Make America Great Again, Donald Trump eingegangen. Und da ist dann die Frage, ist es rein Ökonomie oder gibt es da auch ein inhaltliches Kippen? Das weiß ich nicht. Aber ich möchte kurz sagen, wo man merkt, dass hier inhaltlich was kippt. Nämlich auch gerade zum Thema Umgangsformen. Wir hatten eine Phase, da ist es ein bisschen besser geworden. Nach 2015, nach 2016 gab es so viel Druck auf Facebook. Da haben sie die Regeln verschärft, die Community-Richtlinien, die Guidelines haben sie verbessert. Mehr Schutz. Und dann ist Donald Trump wiedergewählt worden. Anfang 2025 hat Facebook, hat Instagram die internen Richtlinien verändert. Und hat auf einmal Dinge erlaubt, die sie untersagt hatten. Seither darf man Frauen als Haushaltsobjekte bezeichnen, also als Ding, das man quasi besitzt. Man darf Frauen als Bitch bezeichnen, das war vorher untersagt, also als Schlampe. Und das sind Regeln, die gelten international, also auch bei uns. Und der dritte Punkt, das habe ich so noch nie erlebt, sie haben sogar einen Satz reingeschrieben, wo sinngemäß drinsteht, es ist jetzt erlaubt auf Facebook und Instagram, Menschen aufgrund ihrer geschlechtlichen Orientierung und sexuellen Orientierung als anormal oder geisteskrank zu bezeichnen.
So also affirmativ steht das da drin, dass es erlaubt ist oder es wird nicht mehr sanktioniert von der Plattform?
Es wird erlaubt. Und das ist, ich kenne viele Regeländerungen, ich habe das noch nie erlebt, dass so eine Abwertung einer ganzen Personengruppe plötzlich reingeschrieben worden ist. Und das hängt natürlich mit MAGA zusammen, mit diesem Lager rund um Donald Trump, die extrem transfeindlich auftreten. Aber also es sind ja nicht nur Transpersonen.
Ja, und frauenfeindlich, auch zunehmend offensiv, ja.
Und das fand ich interessant, weil hier ist Meta nicht nur in eine Form von Allianz eingegangen, sondern hier haben sie sogar das dann im Regelwerk so tief niedergeschrieben, dass es ja jetzt Schutz gibt, wenn Menschen andere als geisteskrank und abnormal abstempeln wollen. Und das gibt mir mittlerweile sehr zu denken, weil wir haben diese teils menschenfeindlichen Einstellungen, die jetzt sogar quasi den Stempel bekommen, steht da drin, dass das okay geht. Und das ist diese große Ebene. Und was wir da bräuchten, ist eben eine klare Vorgabe, ein strengeres Reingrätschen der Politik. Warum passiert das in Europa nicht? Ich glaube eben einerseits gibt es diese speziell rechtsextremen Kräfte, die kein Interesse haben. Das ist ja durchaus in ihrem Sinne. Und dann gibt es ein Anbiedern oder einen Versuch, so vielleicht sich arrangieren mit manchen. Ich bin in Österreich. In Österreich hatten wir auch schon Regierungen von FPÖ und ÖVP. Das heißt, es gibt durchaus die Überlegung, mit wem gehe ich vielleicht mal in eine Koalition. Das ist das eine. Also es gibt vielleicht so nicht immer den strengsten Abgrenzungskurs. Ich glaube, in Deutschland kippt da gerade auch sehr viel, was die klare Brandmauer betrifft, was die Abgrenzung betrifft. Und ich glaube, da ist es eine Mischung aus jene, die sich denken, bei so einer Allianz habe ich vielleicht auch ganz gute Karten, kriege ich einen guten Posten, geht es mir vielleicht auch ganz gut darin. Und jenen, die die Gefahr einfach nicht ernst nehmen, die dann tatsächlich überrascht sind. Ich glaube, das gibt es wirklich. Leute, die sich das... Ja, das glaube ich, gibt es wirklich.
Ich habe den Eindruck, die Studien sind inzwischen so offen auf dem Tisch. Ja. Also gerade auch beispielsweise Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland ist hier der Think Tank sozusagen von der Christdemokratischen Union. Und diese konservative Partei, obwohl das ja zu einem Jahr war, nicht die populistische Sprache, also ne, dieses Aufladen, aber auch nicht die Themen hinterher zu rennen, die von anderen gesetzt werden. Also diese ganzen, macht das nicht, dann verliert ihr ans Original, stand da so drin, inklusive, dass die AfD gesagt hat, unser Ziel ist es, die große konservative Partei in der Mitte durchzuspalten, indem wir alles als links labeln, was uns nicht in Kram passt und dann eben den Teil der konservativen Partei damit quasi die Brandmauer aufmachen wollen, die sagen, das andere ist uns zu links. Also diese Spaltung überhaupt in zwei Lager ist ja Teil dieser Strategie, aber das ist ja überall aufgeschrieben. Wie erklärst du dir das? Ich stehe da wirklich langsam davor und denke, warum? Also ist es wirklich so käuflich? Das kann doch nicht sein. Oder ist es feige? Ich bin manchmal wirklich überfragt.
Also ich, ehrlich gesagt, ich habe darauf auch keine Antwort, aber ich bin ja Österreicherin.
Ja.
Und wir hatten ja schon diverse, zum Beispiel Regierungsbeteiligungen der FPÖ. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, die immer, also einerseits, es gibt wissenschaftliche Ergebnisse, die zeigen, dass zum Beispiel konservative Kräfte, wenn sie diese Sprache nachahmen, am Ende nicht sich selbst, sondern genau diesem Lager helfen. Also das ist ja wissenschaftlich, gibt es da sehr viele wichtige Erkenntnisse. Aber in Österreich, bei jeder Regierungsbeteiligung der FPÖ, kann ich mich an die Sichtweise erinnern, auch im Journalismus, das wird ja nicht so schlimm sein. Und dann gab es zum Beispiel das Ibiza-Video, wo man sieht, wie der damals noch nicht, aber zu diesem Zeitpunkt, als das Video rauskommt, dann schon, Vizekanzler Österreichs erklärt, dass eine in seinen Augen russische Oligarchin die wichtigste Zeitung Österreichs kaufen sollte, unliebsame Stimmen entfernen sollte und dann Politik für ihn machen sollte. Das ist so ein bisschen ein Ausschnitt aus dem Ibiza-Video, worauf ich hinaus will. Dann ist alles eskaliert. Jetzt in Österreich, ein paar Jahre später, hat halb Österreich dieses Video vergessen. Also wir tun so, als ob es das nicht gäbe, als ob wir nicht schon erlebt hätten, was alles aufkommen kann. Worauf, zu deiner Frage zurück, ich weiß es auch nicht. Also das ist auch nicht mein, also das ist dann wieder so ein bisschen eine Armlänge entfernt von meinen Kernthemen.
Aber ich schmeiß einfach mal diese verzweifelte Frage.
Ich weiß es auch nicht. Aber ich, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube schon, dass es hier auch eine kognitive Dissonanz gibt, dass Menschen vielleicht irgendwo schon mitbekommen haben, wie schlimm was ausgeht, aber es ein Teil der Leute nicht an sich ganz heranlassen. Aber ich glaube, wir sind da inhaltlich, wie gefährlich dieses Anschmiegen ist, sind wir uns einer Meinung. Und ich glaube, es ist, es ist vielleicht ein Teil den Leuten, denen es egal ist, weil sie nicht diejenigen sind, die negativ davon betroffen sein werden. Aber gut, ja, so viel
aber
zu.
Aber deswegen ist ja diese Umgangsform immer wieder für mich so ein spannender Begriff, ne? Weil du eben sagtest, Konsens. Es ist ja auch in Ordnung, Kompromiss zu sagen und auch zu sagen, ich warte mal, ob es funktioniert oder wir wollen vielleicht in der Zukunft nachbessern. Das Eigentliche, was eine Demokratie aufmacht, ist ja, dass es offen ist. Und dass ich weiß, ich darf mich weiter einbringen in der Suche danach, wie es jetzt der nächste gute Schritt aussieht. Und diese Strategien, die du beschreibst, haben ja einen ganz starken Effekt auch darauf, möchte ich da überhaupt noch mitspielen? Ne? Also dieser Chilling-Effekt wird es beschrieben, wird inzwischen von jungen Mädchen auf Schulhöfen in den USA berichtet, dass sie sich nicht mal mehr trauen, gegen sehr chauvinistische, wieder auftrumpfende Bemerkungen was zu sagen, weil sie dann genau schon wissen, welche Litanei auf sie niedergelassen werden wird. Das heißt, Umgangsform ist ja einmal die Form, wo machen wir das, aber dann tatsächlich sich darüber austauschen dürfen, ohne niedergemacht zu werden. Dieses Mi-Mi-Mi, ach, die Frau hat sich wieder zu hart angefasst gefühlt. Du hast ja ein ganzes Buch über Hass und wie er besonders eben Politikerinnen trifft, auch geschrieben, dass das nicht geschlechtsneutral ist. Ich kann das auch rein empirisch, faktisch zeigen aus meiner eigenen Erfahrung. Also die Hasskommentare sind bei über 90% von männlichen Absender. Die Frauen tun das nicht in der gleichen Form. Ich weiß nicht, wieso das da ja mehr verfängt. Aber die Frage ist ja wirklich dieses, eine Form suchen, wo wir wissen, dass wir relativ offen in einer Demokratie voranschreiten dürfen und dass ich eben nicht, wie du sagtest, auch mit den Videos lächerlich gemacht werde, meiner Persönlichkeit ja angegriffen werde. All das wird ja jetzt als Einschränkung der Meinungsfreiheit gelabelt, wenn wir uns anhören, was die vermeintlich westliche Zivilisation momentan aufhält nach dem Außenminister der Vereinigten Staaten und weshalb wir eben all diese Regeln, von denen du sprachst, dass du sie sinnvoll findest, von ich denke, ja, Umgangsformen zu wahren, ist ein Sicherheitsraum erhalten, wird ja nur als Verbot, Unterdrückung etc. gelabelt. Ist es Teil dessen, dass man sich nicht traut, dagegen anzugehen? Oder was hast du für Erfahrungen, wenn du den Menschen wirklich aus deiner Forschung berichtest, was das ja auch mit uns macht, wenn diese Umgangsformen mit Füßen getreten werden? Hören wir ja bis hin zu Aussteigern und Aussteigerinnen, beispielsweise aus einer Partei wie der AfD, dass sie selber sehr gelitten haben unter dieser Form des Miteinanderumgehens.
Genau, also ich sehe zwei Gefahren. Das erste ist diese Normenverschiebung, nämlich dass Leute glauben, das ist jetzt normal. Ich war zum Beispiel mal bei so einem Treffen mit Influencern, Influencerinnen, wo es auch um Hass im Netz ging. War eigentlich eine coole Gesprächsrunde. Aber so am Beginn, als es begonnen hat, die Debatte, waren die Anwesenden eher so, ja, wie gehst du mit Hasskommentaren um? Und da war zuerst so dieser Konsens, naja, ich lache das weg. Naja, ich lasse es einfach nicht an mich heran. Und ich habe dann so, ich war ein bisschen ernüchtert und habe dann gesagt, Moment einmal, wenn da ein Kommentar kommt, an eine junge Frau gerichtet, die sagt, wundere dich nicht, wenn du am Heimweg von der U-Bahn vergewaltigt wirst. Dann hat diese junge Frau das absolute Recht, dass sie sich nicht wohl dabei fühlt. Mhm. Und da muss ich gar nichts weglachen. Mhm. Und das war dann so eine konkrete Botschaft, wo ich gemerkt habe, wie einige im Raum merken, ja, okay, das stimmt. Und nämlich, ich glaube, dass gerade, das muss ich wirklich so heftig sagen, in einer jüngeren Zielgruppe so eine Art von Verschiebung bereits stattgefunden hat, dass man im Zweifelsfall kein Weichei sein will, das zugibt, dass das jetzt gerade wehtut. Und ich fürchte mich wirklich vor einer Gesellschaft, wo solche Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen so schnell weggelächelt werden. Es gibt eine wichtige Auswertung von HateAid und den neuen deutschen MedienmacherInnen und GMK. Und ich glaube, ich nenne jetzt nicht alle, aber einige zielgesellschaftliche Organisationen, die haben die größte repräsentative Befragung zum Thema Hass im Netz in Deutschland bisher gemacht. Und da zeigt sich Folgendes, wenn man Leute direkt fragt, ob sie Hass im Netz erlebt haben, ist die Eigenangabe relativ niedrig. Und wenn man dann Leute fragt, abzählt, Dickpics, Beleidigungen, Bedrohungen etc., ob sie schon mal etwas Heftigeres erlebt haben, ist die Zahl der Betroffenheit auf einmal höher. Und speziell bei Jungen, Jüngere haben schon was erlebt, würden sich selbst aber nicht als Betroffene von digitaler Gewalt bezeichnen. Und da ist die Gefahr, dass man das schon normalisiert ist. Und das ist dieses Norm-Learning. Es gibt auch eine Auswertung von Molly Crockett, einer Psychologin und Kollegen. Die haben sich das auf Twitter damals noch angeschaut und haben gesehen, zum Beispiel, wenn Leute eher extremeren Accounts folgen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie moralisch empörter posten, also dass ein Norm-Learning stattfindet, dass ich sehe, so schreiben die anderen, so schreibe auch ich. Oder das andere nennt man Reinforcement-Learning. Wenn ich moralisch empört poste, viele Likes bekomme, gutes Feedback, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich am nächsten Tag wieder so poste. Also die Gefahr ist, dass hier Leute neue Umgangsformen lernen. Und darum diese Umgangsformen-Thematik beschäftigt mich sehr, weil die Gefahr ist, dass wir hier wirklich andere Umgangsformen eigentlich aufgedrückt bekommen, die dadurch bestimmt werden, was ist ökonomisch gut für die Plattform. Nicht, was ist gesellschaftlich gut oder individuell sinnvoll, sondern welche Art von Diskurs hat am Ende eine bessere Bottomline für das Unternehmen, und das prägt dann, wie Leute glauben, was Normalität ist. Und das Zweite ist eben, die dann doch merken, nein, mir setzt das zu oder das finde ich nicht gut, die können sich zurückziehen. Gibt es eine Auswertung aus Norwegen von zwei Forschenden, die haben geschaut, wenn Frauen hasserfüllte Nachrichten erhalten oder Männer, gibt es da einen Gender-Unterschied? Und es war so, dass 42% der Frauen, die hasserfüllte Nachrichten oder Kommentare erhalten haben, sagen, dass sie danach vorsichtiger beim Formulieren ihrer Meinung werden. 42% der Frauen, aber nur 16% der Männer. Mhm. Auch Männer, also nicht null. Auch bei Männern ist es nicht null. Aber die Gefahr ist, vielleicht eins, die Renate Künast hat zu mir im Gespräch gesagt, die Grünen-Politikerin hat gesagt, als diese Hasswellen losgingen, war ihr Team teilweise mehr beschäftigt, belastet als sie selbst. Und sie meinte so, weil die meisten Abgeordneten haben so ein bisschen Hornhaut auf der Seele. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht eine Gesellschaft werden, wo man Hornhaut auf der Seele braucht, um an einer Diskussion teilzunehmen.
Ja, das ist ja diese Verrohung, ne? Das ist ja auch Titel deines Buches, wo du genau auch diese Strategien, aber auch Gegenmaßnahmen anguckst, was wir machen können und wie wir sie auch erkennen können, ne? Damit man nicht in dieses, das beschäftigt mich, anscheinend bin ich nicht tough genug und halte es nicht aus. Ne? Also vielleicht kannst du uns da, dass wir jetzt hinten raus noch mal ein bisschen gucken, gerne, was kann man denn machen? Also erstens sich nicht verkackeiern lassen, sondern es gibt da Strukturveränderungen, es gibt Häufigkeitsverdichtung, also all das, was man braucht, um zu sagen, da verschiebt sich etwas in der Art, wie wir die Dinge organisieren. Es ist nicht nur deine Befindlichkeit. Und dann natürlich auf der anderen Seite zu überlegen. Einige haben es vielleicht ein bisschen übertrieben. Also vielleicht möchte ich den Punkt noch mal ganz kurz, weil ich glaube, wenn man nicht mal mehr Flachpfeife war es, glaube ich, zu jemandem sagen darf, ohne dass das juristisch verfolgt wird. Also ein bisschen so der Ermessensspielraum. Ich bin euch auch von der Polizei gefragt worden, da ging es nur, die redet nur Müll. Habe ich gesagt, nee, also wenn ich mich über solche Sachen aufrege, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wo das Spektrum endet. Das heißt, so ein bisschen dieses mal was durchgehen lassen, aber gleichzeitig eben so klar benennen, dass uns wirklich die, das sind dann ähnlich vielleicht wie die wissenschaftlichen Befunde, ist dann nicht mehr der Einzelfall, wo man sagt, komm, ist mal durchgerutscht, sondern das ist wie der Standard, die Normalisierung sich verändert, das, was du beschrieben hast.
Genau.
Also vielleicht nochmal einfach so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer, worauf kann man da achten und wie kann man selbst eben auch versuchen, da aktiv zu bleiben?
Also zum ersten Punkt, was du angesprochen hast, dass es teilweise auch so überbordende Erlebnisse gibt, wo manches verfolgt wird, was vergleichsweise harmlos ist. Ich glaube, dass es hier echt eine große Kluft gibt zwischen teilweise unspektakulären Beleidigungen, die manchmal Konsequenzen nach sich ziehen, besonders stark, wenn jemand Zugang zu einem Medienanwalt oder einer Medienanwältin hat, die das ziemlich hart verfolgen will. Das heißt, wenn ich gut juristisch mit viel Geld ausgestattet bin, kann ich ganz andere Dinge aufführen als die normale Person, die Durchschnittsperson, die auf die Wachstube geht einer Polizei und was anzeigt. Weil wir haben gleichzeitig die Situation von Frauen, die Vergewaltigungsdrohungen anzeigen, ja, und Dinge werden keine eingestellt. Darum bin ich nicht so der Meinung, dass wir schon zu weit wären in Deutschland, sondern wir haben eher das Problem, wer Macht und Zugang hat zu Medienanwälten, Medienanwältinnen, wird manches stark verfolgen können. Aber gerade viele Betroffene digitaler Gewalt brauchen dann die Unterstützung von Hate Aid, um überhaupt irgendwas erwirken zu können. Ja. Also, und das Zweite ist, es geht zu weit auseinander. Es gibt eine riesige Kluft, das eine Gericht entscheidet so, das andere Gericht entscheidet so. Das heißt, ich glaube, es bräuchte mehr Spezialisierung in Deutschland, dass zum Beispiel Fälle digitaler Gewalt möglichst von spezialisierten Staatsanwaltschaften und spezialisierten Gerichten behandelt werden, wo man dann vielleicht auch nicht so eine große Bandbreite hat, was gar nicht verfolgt wird, was überraschend verfolgt wird. Das ist so meine Sichtweise zu dem.
Obwohl, darf ich da noch ganz kurz einmal einklingen, weil ich finde, du sprichst ja dafür Standardisierung und das hilft ja häufig, ne, dass man so ein bisschen auch eine eigene Richtschnur hat. Dann kann man sich da anschauen, dann kann man diese Richtschnur auch ein Stück weit einen Konsens vielleicht über sowas eben finden, ohne dass man sich in jedem Einzelfall dann immer, aber dass man sagt, das sind okay Umgangsformen, also da gehen wir mit. Und dann hat man natürlich auch was man als Referenzrahmen nutzen kann. Ja, das finde ich super.
Genau, also ich finde, das muss doch möglich sein, vielleicht auch wirklich mit einer Expertinnenkommission, dass man mal versucht, was ist eine Beleidigung in Deutschland? Auch für die durchschnittlichen Menschen da draußen sollte man schon wissen können, wenn ich eine Internet-Userin bin, was ist Machtkritik, die aushaltbar ist und was nicht. Ja. Und dass das so weit auseinandergeht, das ist natürlich undemokratisch oder ist natürlich unfair gegenüber Einzelnen, die dann überraschend Konsequenzen haben. Gleichzeitig nicht erträglich für Frauen, die schwerste digitale Gewalt erleben und ihr Fall passt zu keinem Tatbestand und sie stehen ziemlich ernüchtert da. Also da bräuchte es ein Update, das am Ende wirklich einen Schutz von den deutlich Betroffenen digitaler Gewalt darstellt. Und ich finde, jetzt gehen wir kurz einen Schritt zurück. Mhm. Was kann ich machen in dieser hoch aufgeregten, schrecklichen Situation? Ich fange mal bei einem selbst an. Ehrlich gesagt, ich glaube, dieses Spiel zu durchschauen, wie Social Media aussieht und sich nicht in jede Wut hineinsteigern zu lassen, ist ein guter erster Start. Also, dass man selbst nicht in blinde Wut verfällt, viele schaffen das ohnehin, aber ich glaube, das ist wichtig, nämlich zum Beispiel, wenn ich Inhalte auf Social Media sehe, zum Beispiel ein Video, denke ich mir oft, Moment, und ich merke, das regt mich jetzt auf, gehe ich kurz in mich und überlege, zum Beispiel, ist das jetzt wirklich wichtig? Häufig sind das dann zum Beispiel, ist das der siebte Zwerg von links, irgendein toxischer Dude auf Social Media, der Dating-Tipps gibt, aber der bisher noch kaum eine Reichweite hat. Wenn die Person kaum eine Reichweite hat, ich versuche sie nicht größer zu machen. Mhm. Also ich versuche sehr oft zu überlegen, einerseits ist die Wut gerechtfertigt und was ist dann taktisch klug? Es gibt einen Fachaufsatz von Diane Grimes und Whitney Phillips, zwei Kommunikationswissenschaftlerinnen, kann ich sehr empfehlen. Der heißt How to be angry on the Internet. Also die reflektiert darüber, wie kann man damit umgehen. Und zum Beispiel, die haben auch Tipps. Einerseits, wenn ich merke, mich regt was auf, dass ich einen Bodyscan mache und mal schaue, bin ich ganz verspannt? Habe ich vielleicht sogar schon die Fäuste geballt? Bin ich da bei Kaumuskeln? Drücke ich die zusammen? Dann bin ich vielleicht sogar wütender, als mir bewusst ist. Vielleicht ist das nicht der Moment, wo ich gut kommentieren kann. Das ist das eine. Das zweite ist, sich immer das Gegenüber als Mensch vorstellen. Also zum Beispiel eine Politiker, den ich ablehne oder wo ich denke, das ist ganz problematisch, dass selbst, egal was ich poste, ich immer überlege, das ist ein Mensch, der hat eine Familie, der hat Bedürfnisse. Ich kann das dann auch immer ablehnen, was er oder sie sagt, aber ich werde vielleicht in einer Nuance anders schreiben. Und ich habe neulich eine Diskussionsveranstaltung mit der Ricarda Lang gehabt und die hat mir erzählt, oder die hat auf der Bühne erzählt, sie hat ein Reel gemacht, das irre gut ging, über Friedrich Merz. Und das ist natürlich für sie ein Reichweitenerfolg. Und gleichzeitig hat man dann in den Kommentaren Posts, wo man merkt, da hat dann auch sie Bauchweh, weil die Leute so brutal werden. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch darauf achten, dass wir es uns nicht zu einfach machen. Ich glaube auch, weil ich kriege oft die Zuschriften, die sagen, naja, aber wenn die anderen so hart als pöbeln oder so brutal werden, sollen wir nicht ordentlich zurückschießen, sozusagen zurückpöbeln oder auch brutal sein? Und ich denke mir, nein, weil das ist nicht die Gesellschaft, in der die meisten von uns leben wollen. Und ich glaube auch, dass es keine gute Taktik ist, weil es gibt politische Lager, die werden das immer stärker machen. Also die werden weniger Grenzen haben, wie hart man über andere schreiben kann, weil es zum Weltbild besser passt. Und ich glaube, das ist keine Technik.
Nee, und dann ist ja wichtig zu überlegen, wie ist die Stärkeverteilung? Also Stärke im Sinne tatsächlich von Geld, von Macht oder körperlicher Stärke. Also denn im Moment, ich habe gesagt, das Recht ist stärker und wieder normalisiert, bin ich zu Recht kritisiert worden, dass Leute gesagt haben, das sind nicht die Stärkeren, das sind die Rücksichtslosen. Aber im Endeffekt haben sie die Machtinstrumente bis hin zu mehr Muskeln einer körperlichen Überlegenheit. Und deshalb bin ich da auch so vorsichtig, auch in der Diskussion, wir brauchen mehr Populismus, der die anderen Themen wiederholt. Ich denke, naja, aber die Energie ist eine andere. Das Zuhören, die Umgangsform, dann etwas durchzudrücken mit Machtstrategien anstatt mit kompromissorientierten Strategien, das ist auf der Seite derjenigen, die sowieso keine Lust mehr haben, sich mit anderen auseinanderzusetzen, die Empathie für total überflüssig halten, die können das so gut machen. Und das sehen wir ja auch. Weil die eben sagen, wir finden keine demokratischen Mehrheiten mehr, wunderbar, dann entstehen auch keine Gesetze mehr. Wenn die Gesetze kommen, dann klagen wir die in Grund und Boden. Also Peter Thiel, die haben das ja vorgemacht, wie die mit ihren tiefen Taschen dann wirklich auch ganze Medienorgane kaputt machen und haben jetzt ja auch Objection gegründet. Fand ich auch eine der wirrsten letzten Erfindungen, wo sie sagen, okay, wenn du Geld hast, dann setzen wir hier die KI drauf, die Journalisten nachweisen wird, dass die Berichterstattung über dich nicht mehr in Ordnung gewesen ist. Also wieder ein Machtinstrument, was natürlich nur denjenigen, die bezahlen können, zur Verfügung steht, plus eine Standardsetzung, die wieder mal schön in der Blackbox bleibt und nicht gesellschaftlich eben abgestimmt wird. Also deshalb, ich glaube auch, diese Warnung, wenn wir gleich mit eskalieren als quasi, und das wünscht man sich ja manchmal, man ist ja wirklich an einem Punkt, man denkt sich, ich will mir das nicht gefallen lassen. Also wie kriegst du das mit dem Bodyscan, war der erste, also dieses Being angry on the web without, also ohne, um diesen Habitus weiter eben zu normalisieren und hochzupitchen.
Und zum Beispiel auch, was du sagst, ich kann dem sehr viel abgewinnen, weil ich bin jetzt eine kleine, nicht sonderlich, kräftige Frau. Und ich muss bei diesen Debatten immer dran denken, wenn wir das Recht des Stärkeren hätten. Also ich weiß, ich bin da die letzte Person, die da gute Karten hat. Drum danke ich der Zivilisation, dass wir in der Regel nicht das Recht des Stärkeren brauchen, sondern dass es so ein Mindestmaß gibt an Mindestrespekt. Und das führt eben zu den zweiteren Techniken, die wichtig sind. Das Zweite ist, ich glaube, umso mehr brauchen wir andere Diskussionsräume. Und das heißt zum Beispiel, natürlich soll man nicht auf X sein, weil in diesem Raum, wo das Recht des Stärkeren oder in dem Fall des Lauteren, des Brutaleren stattfindet, ist es absurd zu glauben, ich muss nur noch so und so viele sachliche Posts schreiben, da werde ich was bewirken. Also das heißt, ich muss schon die Spielregeln bedenken. Ich würde ja auch bei einem Monopoly nicht mitspielen, wo alle anderen Mitspieler die fünffache Summe von Geld haben und gratis aus dem Gefängnis rauskommen und ich habe viel weniger Geld, muss länger im Gefängnis sitzen. Also da würde ich auch sagen, Leute, was machen? Warum sollte ich das spielen? Gehe ich zu einer anderen Plattform? Gehe ich zu einem anderen Spiel? Das heißt, überlegen, auf welchen Plattformen will ich sein? Hier müssen es nicht nur Plattformen sein. es gibt ja viele Menschen, die wählen dann den totalen Rückzug. Die sagen, lasst mich in Ruhe, ich will gar keine Politik mehr. Ich möchte einfach nur noch zu Hause stricken oder zu Hause, ich weiß nicht, mich mit meinem Motorrad beschäftigen oder mit, keine Ahnung, Sport. Und ich glaube, sich durchaus demokratische politische Räume suchen, die können online sein. Das kann auf manchen Plattformen funktionieren, dass ich eine Community größer und größer mache, die wertschätzend ist. Das gibt es schon auch noch. Oder dass ich auch zum Beispiel im lokalen Raum gibt es viele Initiativen, die Lesezirkel machen, die Diskussionsreihen machen und wo auch universale moralische Achtung gelebt wird. Das ist ein wichtiger Begriff, nämlich dass universale moralische Achtung bedeutet, dass ich alle Menschen als gleichrangig empfinde und auch so behandle. Und nur dann kann man diskutieren. Und das heißt, wenn ich merke, mir setzt das zu, finde ich andere Räume, wo ich noch dieses Gespräch führen kann. Und ich bin ja als Journalistin auch auf Lesereisen oder was weiß ich. Und ich merke dann in vielen Gegenden, auch in Deutschland, gibt es solche Räume. Diese Räume stärken, gerade als Ausgleich. Nach Möglichkeit eben hoffentlich nicht nur die über 60-Jährigen dort anzufinden, sondern auch mal die Jugendlichen oder zu schauen, dass das dann die unter 40-Jährigen sind. Also das ist die zweite Ebene, diese anderen Diskussionsräume. Und das dritte ist, das ist etwas, was jede und jeder so einfach machen kann, wenn dann solche Anfeindungswellen oder so unfaire Aktionen passieren, dass ich die Betroffenen nicht alleine lasse. Ich habe ja für mein neues Buch oder auch für das Buch davor schon mit der Dorothee Scholz gesprochen. Die ist psychologische Psychotherapeutin in Deutschland und die arbeitet mit Menschen, die ganz viel digitale Gewalt erleben. Und die hat zu mir gesagt, den ganzen Tag nur Hasskommentare zu erhalten, zu lesen, das macht was mit Menschen. So sinngemäß, dann verschiebt sich so der Blick auf die Welt, auf die Menschen da draußen und wie isoliert man sich fühlt. Und so als Beispiel nehmen wir an, eine Person geht in die Bäckerei und bestellt sich ein Brötchen und fragt sich, der Bäcker, der mir gerade das Brötchen gibt, ist der auch so einer, der solche Nachrichten schreibt. Das ist so ein Zeichen, dass Menschen so ihr Vertrauen in die Umwelt, in die anderen Menschen verloren haben. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Es kann aber passieren. Und wenn dann aber andere sagen, das hast du nicht verdient oder noch stärker, du leistest wichtige Arbeit, dann schiebt es das auch wieder ein bisschen zurecht. Dann gehen diese Gedanken wieder zurück. Dann hat man wieder so ein Vertrauen in die Menschheit. Und ich glaube, diese Nachrichten schreiben, das hast du nicht verdient, lass dich nicht unterkriegen, du leistest Wichtiges, das kann jede und jeder. Also wir alle können ein Korrektiv sein. Das sind jetzt nur so ein paar Tipps. Da gibt es noch wirklich viel mehr. Aber ich finde das Interessante, im Grunde geht es darum, natürlich kann jede und jeder von uns so ein bisschen an den Umgangsformen festhalten, weil wir sind schon auch alle Teil einer Gesellschaft. Wir sind nicht alle nur Opfer einer Gesellschaft, wir sind auch Teil einer Gesellschaft. Und da kann ich in meinem Umfeld zumindest, selbst die unberühmteste Person, kann aber selbst im eigenen Umfeld was bewirken.
Thema Wirk, ne? Also das habe ich auch von Hans-Peter Dürr als Quantenphysiker gelernt. Wir haben immer eine Wirkung und manchmal ist die Dankbarkeit, dass jemand sich traut, so eine Eskalation zu unterbrechen und zu sagen, nein, stopp, riesengroß. Also das erlebe ich immer wieder, weil wir merken, da eskaliert die Umgangsform und das geht nicht mehr mit rechten Umgang, ja, oder rücksichtsvollen Auseinandersetzungen zu. Da ist nicht mehr Suche nach einem Kompromiss, mit dem alle leben im Fokus, sondern das Niedermachen der anderen Person steht im Fokus, um jede Diskussion zu beenden und meine Machtstrategie durchzusetzen. Deshalb, ich glaube, eine der wichtigsten ist ja die Aufmerksamkeit für dieses Argumentum ad hominem, also wo es gar nicht mehr um die Inhalte geht, sondern man merkt, wie es nur noch darum geht, die andere Person ja im Grunde genommen runterzumachen oder lächerlich zu machen oder darzustellen als jemand, die in dem Bereich ja sowieso überhaupt keine Ahnung hat. Und das spüren wir, glaube ich, ziemlich deutlich. Und diese Einladung, ruhig offensiv auszusprechen und sagen, hey, also entweder reden hier inhaltlich, aber so nicht. Das ist ja etwas, was im Grunde genommen zur Normalität einer Zivilisation, westlich oder nicht westlich, definitiv dazu gehören muss.
Und wenn ich, es ist ja interessant, manche Beobachtungen sind ja schon extrem alt. Es gibt den Psychologen, oder ich glaube, vielleicht ist er schon gestorben, wahrscheinlich ist er schon tot, Solomon Asch, der hat sehr wichtige Untersuchungen zu Gruppenphänomenen gemacht. Und eine der berühmtesten Untersuchungen ist so, er hat Menschen zu einer Studie eingeladen. Das war so ein Sitzkreis. Und sie bekam zwei Zettel vorgelegt. Und auf dem einen Zettel waren drei Linien, A, B und C. Und auf dem anderen Zettel eine Linie. Und sie wurden gefragt, die Linie auf dem einen Zettel, ist die gleich lang wie die Linie A, B oder C auf dem anderen Zettel? Hat man jetzt nicht vor Augen, aber es war eine sehr einfache Übung. Also jede Person kann sofort erkennen, B, der Strich B ist gleich lang wie der Strich auf dem anderen Blatt. Und ein paar Runden lang ging das ganz normal. Also alle haben das richtig beantwortet. Und dann ist Folgendes passiert. In Wirklichkeit war das keine normale Studie, sondern alles waren Schauspieler, waren auch, glaube ich, wirklich nur Männer. Alles waren Schauspieler und haben dann alle die falsche Antwort gegeben nach ein paar Runden und haben alle gesagt A. Obwohl es falsch ist. Mhm. Und die letzte Person im Raum war der einzige wirkliche Studienteilnehmer oder Studienteilnehmerin. Und die wurde geschaut, traut sich die noch die richtige Antwort zu geben. Und es ging signifikant zurück, ob Leute sich trauen, die Wahrheit zu formulieren, eine richtige Angabe zu machen. Und danach wurden Leute gefragt, wie es ihnen ging. Und sie haben gesagt, ja, das war schon sehr belastend. Also die haben schon gecheckt, dass das falsch war. Aber sie haben sich dem Gruppendruck gefühlt. Mhm. Oder sie haben gesagt, vielleicht habe ich was mit den Augen. Also wir sind so Selbstzweifeln. Und dann war aber Folgendes. Der hat das Experiment immer wieder wiederholt, der Solomon Asch. Und hat dann in manchen Settings, hat aber was verändert. Und hat dann zum Beispiel gemacht, dass eine Person, ein Schauspieler, sagt was anderes, zum Beispiel C. C konnte sogar falsch sein, aber es ist von der Mehrheitsmeinung abgewichen. Und wenn nur eine Person was anderes sagte, fiel es schon wieder im Schnitt leichter, die richtige Info zu geben, die richtige Antwort. Und für mich sagt das etwas, wenn nur eine Person widerspricht, ist es oft auch für andere ein Signal, ich darf auch widersprechen oder ich kann sagen, wie ich es sehe. Und ich glaube, das heißt, einerseits sieht man hier, wie stark Gruppendruck funktioniert, aber auch, wie sehr der Mut oder der Widerspruch von Einzelnen etwas bewirken kann.
Ja, es pluralisiert wieder. Also es lädt ja wieder ein, zu sagen, es ist nicht nur die eine Antwort möglich, sondern vielleicht gibt es mehr. Ganz, ganz lieben Dank. Wir verlinken natürlich viele der Studien, die du genannt hast, dann eben auch unten in den Shownotes. Ich wollte ganz hinten raus auch noch mal einmal positiv zusammenfassen, dass ich glaube, Trends, also weil wir spüren, was das mit uns macht, kann eben genau diese Gegentrends auch auslösen. Aber vielleicht sagst du mir, ich bin da naiv, aber ich fand in den Studien das neben, also andere Emotionen, also Emotionen wichtig sind, aber neben Wut, Verachtung, auch so etwas wie Kamamuta, habe ich dann erstmal nachgeschaut, was das ist, Staunen, Stolz, Trauer, Angst und Belustigung auch uns dazu bringen, uns mehr mit Dingen zu beschäftigen. Das heißt, das Spektrum dessen, mit dem wir Aufmerksamkeit gewinnen oder eben einladen, sich mit Sachen zu beschäftigen, könnten wir ja auch durchaus in eine Richtung wieder weiten, die auch das Erleben der Welt aus diesem Gefühl von alles ist nur noch Bedrohung wieder in ein Entdecken dürfen zurückführen könnte.
Genau. Ich finde das interessant, weil Kamamuta ist eben dieses Gefühl des Gerührtseins. Mhm. Das kann harmlos sein im Sinne von auf Social Media. Man sieht niedliche Tiervideos, ein Affe, der ein anderes Äffchen umarmt und wir sind ganz gerührt. Aber es gibt auch von David Grüning ich glaube, sein Kollege heißt Thomas Schubert, eine Untersuchung zu politischen Wahlvideos. Da wurde Wut und Kamamuta in den USA verglichen und beides hat Leute mobilisiert. Also auch politisch kann dieses Gefühl von gerührt sein. Mhm. Zum Beispiel, es gibt eine gesellschaftliche Herausforderung, aber wenn wir zusammenhalten, können wir das meistern. Auch das kann Menschen mobilisieren. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir so viel so Destruktives oder so einfach so heftig Negatives erleben, dass wir manchmal vergessen, dass Menschen auch optimistisch sein können oder dass Menschen auch Hoffnung in sich tragen können. Und auch das kann Leute antreiben.
Mhm. Also die Definition, die ich gefunden habe, war ein spezifisches, universelles, soziales Gefühl, das durch das plötzliche Erleben intensiver sozialer Nähe und Verbundenheit ausgelöst wird. Und da können wir doch ab und zu mal drüber stolpern und auch Menschen, die uns das anbieten, sagen, danke dafür. Damit öffnet sich der Möglichkeitsraum für eine weitere zivilisatorische Entwicklung im Westen doch wieder von einer Abwärtsspirale in Richtung pluraler Möglichkeiten.
Sehr schön.
Möchtest du noch einen letzten Satz uns mitgeben? Oder?
Ich sage nur eine letzte Sache, weil was mir dann trotz allem Hoffnung macht, wir haben ja sehr viel über die Einleitung gesprochen. Also wie kamen wir hierher und wie ist das zunehmend zum Thema geworden? Selbst in den USA gibt es mittlerweile auch eine Auswertung von Steve Rathje und Kollegen und Kolleginnen, das ist ein Psychologe, und zu Social Media jetzt. Und die haben Leute in den USA ein repräsentatives Sample gefragt, was glauben sie geht viral? Und Menschen sagen Falschmeldung, Spaltendes, quasi Polarisierendes und so weiter, moralische Empörung. Aber und dann werden sie gefragt, was sollte viral gehen? Und sie meinen eben im Schnitt nicht, dass das viral gehen sollte. Selbst in den USA. Und sowas, selbst in den USA, die ja wirklich gespalten sind und wo es so viele Probleme gibt. Und mir gibt es immer Hoffnung, weil ich glaube persönlich, dass die allermeisten Menschen einen großen Teil des Problems schon erkannt haben. Also ich glaube, dass wir in Wirklichkeit vom Durchschnitt der Gesellschaft viel weiter sind, als uns oft das bewusst ist.
Und damit mache ich es rund, weil ich glaube, Umgangsformen mit einem Menschenbild, was eben auch auf Teilen, auf Empathie ausgerichtet ist. Nicht alle, nicht immer, aber eben auch. Und das können wir mehr trainieren und in der Formgebung, wie wir miteinander umgehen, normalisieren oder eben systematisch attackieren. Und das ist das, wovor wir gerade stehen. Und da sollte man sich eben auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass du halt nicht tough genug bist für die Welt, die nun mal so ist. Diese Welt handeln wir weiterhin aus. Und da können wir die andere Seite wieder stärken. Ganz lieben Dank, dass du dich zugeschaltet hast aus Österreich, liebe Ingrid. Und ich wünsche dir noch einen super Tag.
Dankeschön, hat mich gefreut.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, ein Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.